Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Aus dem Hauptstadttrubel in Berlin zurück aufs Land, auf den Bauernhof ihrer Mutter in Slowenien. Diesen Schritt hat die Schriftstellerin und Übersetzerin Natascha Kramberger vor ein paar Jahren gewagt und sie hat davon erzählt in ihrem Debütroman Verfluchte Misteln. Ihr neues Buch ist kein Roman, eher so eine Art literarisches Nachdenken über die Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels. Mauerpfeffer heißt das Buch und ich bin jetzt mit Natascha Kramberger in Slowenien verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kramberger.
Hallo, guten Tag.
Wir wollten uns ja eigentlich hier im Studio in Berlin treffen. Das hat jetzt leider doch nicht geklappt. Aber ich dachte, Sie führen ja offenbar doch weiterhin so ein Doppelleben stadtlandmäßig. Also Sie haben das nicht ganz aufgegeben, so ein Standort in Berlin. Was ist denn mit Ihrem Bauernhof, wenn Sie hier in Berlin sind?
Dann vermissen wir uns beiden. Also ich vermisse meine Bäume und meinen Acker und mache sehr viele schöne Sachen in Berlin und möchte das nicht total und ganz aufgeben. Aber ja, zum Glück habe ich das Freundschaftskreuz, die dann sich für Bauernhof kümmern. Und deswegen kann ich auch so mit losfahren.
Sie machen das ja jetzt seit 7 Jahren, haben damals von Ihrer Mutter dieses Stück Land übernommen, wo Sie da jetzt sind. War Ihnen das damals klar, was da eigentlich auf Sie zukommen würde?
Nee, wenn ich jetzt so zurückdenke, bin ich mir ganz sicher, dass ich sowas nie machen würde, wenn ich wusste, was das bedeutet. Ich hatte eigentlich wirklich, ich sage das oft, keine Ahnung, was Landwirtschaft bedeutet. Ich habe sehr viel über Ökologie und Landwirtschaft so theoretisch nachgedacht. Ich habe auch so ein Buch geschrieben, aber in Praxis ist es dann natürlich was ganz anderes, als was da so im Bücher steht. Es war am Anfang sehr frustrierend, sehr schwierig, aber heute bin ich sehr froh, dass ich heute hier sitze und darüber erzählen kann.
Aber wie kriegen Sie das dann mit dem Schreiben noch hin? Denn Landwirte haben ja eigentlich nie so richtig frei. Also wann machen Sie das Schreiben und Übersetzen?
Ich weiß es manchmal selbst nicht. Das passiert irgendwie selbst. Aber so durch die Jahre habe ich auch verstanden, jeder Landwirtin hat so eine Art und auch eine eigene Strategie, wie sie so durch die Tage geht. Und meine Landwirtschaft und von Schreiben ist eigentlich die gleiche, das ist so eine Ganze. Und ich sehe es auch so, ich bin jetzt oft gefragt, was bist du denn? Bist du denn Bäuerin? Bist du Schriftstellerin? Was bist du denn? Und dann sage ich, ich bin eine schreibende Bäuerin und eine Autorin, die landwirtet. Und so ist es einfach. Und es passiert alles zugleich. Manchmal schreibe ich morgens und dann mache ich was draus oder umgedreht. Aber ja, jetzt kommen auch die Wintertage und auf dem Bauernhof wird so langsamer und leiser und dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit für Schreiben.
Sie haben ja diesmal auch eine ganz andere Form gewählt als bei dem ersten Buch. Das ist jetzt kein Roman, aber es ist auch kein richtiges Sachbuch, sondern ich habe es ja schon gesagt, eher so eine Art Essay, ein literarisches Nachdenken über die Landwirtschaft auch in Zeiten des Klimawandels. Wie ist das entstanden, auch so rasch nach dem ersten Buch?
Mein erstes Buch, also habe ich echt am Anfang mein Landwirtschaftens geschrieben und damals war ich, wie schon gesagt, frustriert, denn die Sachen läuften nie so, wie ich dachte, die sollten laufen und habe ich irgendwie festgestellt, da gibt es aber sehr viele schöne und wichtige Geschichten, die auch erzählt sein müssen. Und ich habe auch Bäuerinnen und Bauern kennengelernt und ich habe gesehen, die haben nie Zeit, um ihre Geschichten zu erzählen, aber sehr wichtige Erzählungen. Und jetzt mit Klimawandel passieren so viele echt klar da draußen, aber man muss sie nur sehr gut beobachten und sehen. Und Landwirtinnen und Landwirten, die arbeiten mit Natur zusammen. Und das bedeutet, sie können diese Änderungen und diese schrecklichen Tatsachen, die gerade wirken, sehr besser auch erklären und erzählen. Und deswegen habe ich mich irgendwie entschieden, ja, ich erzähle meine Geschichte, aber dazu auch so ein paar Gedanken und Beobachtungen von meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich gelernt hatte. Ich machte, was wir sonst nie machen. Das bedeutet also Landwirtinnen wie wenig Zeit, wie Sie schon selbst gesagt hatten. Und deswegen, wir machen es nicht so oft, dass wir einfach zusammensitzen und uns erzählen, was uns passiert. Und das wollte ich ändern. Ich wollte so ein kleines Kreuz so am Feuer irgendwie und dann erzählen wir, was da gerade los ist in Natur und was für die Möglichkeiten wir noch haben.
Es ist eigentlich auch so ein richtiges Geschichtenbuch. Es geht darin aber ja auch, Sie haben es schon gesagt, viel um die Schäden der Umwelt, die Folgen des Klimawandels. Jetzt waren ja in diesem Jahr ganz katastrophale Überschwemmungen in Slowenien. Waren Sie davon auch betroffen?
Ja, wir waren eigentlich schon im Mai offen und damals waren die Überschwemmungen nur in Steiermark, also in unserer Region, aber auch in Tasmania gab es da damals sehr große Katastrophen und da ging er irgendwie los und die ganze Sommer war Koster von alles, was man sich ausdenken kann, von Hagel bis Überschwemmungen und Orkanwinden und so. Und das war für mich noch ein größeres Zeichen. Wir müssen erzählen, wie es ist, zu sein in so einer Situation. Wenn du versuchst, ja, so ein bisschen Äpfel oder Birnen immer zu kreieren irgendwie und dann geht es einfach nicht. Denn die wirklich mitmachen sollte, also die Natur hat sich irgendwie entschieden, sie macht nicht mehr so mit, wie wir das möchten, sollen auch ein bisschen an die Natur zuhören und verstehen, was sie so braucht gerade. Und sie braucht eigentlich sehr viel Zeit und nicht die Kontrolle, denn wir denken immer, ja, wir können alles schaffen mit dieser menschlichen Kontrolle, aber Natur kann selbst alle Gutes machen. Wir müssen einfach ein bisschen besser kooperieren.
Also man merkt, da geht auch so ein fundamentales Umdenken mit diesen Veränderungen durch den Klimawandel einher. Das zeigen Sie auch sehr schön in dem Buch. Sehen Sie das auch bei Ihren Nachbarn und bei anderen Landwirten oder sind Sie da noch so ein bisschen alleine damit?
Ja, hier in meiner Umgebung bin ich immer noch ein bisschen alleine. Die Krise in Ukraine und also mit dem Krieg und dann mit viel höheren Preisen von Energie. Ich habe viele meiner Nachbarn einfach gefragt, ja, wie machst du denn das? Also die merken einfach, dass ich viel weniger von Öl, Erdöl oder Düngungen brauche, denn ich mache es einfach anders. Und das ist dann in diesen Zeiten vielleicht interessanter auch für so konventionellen Landwirte. Ist aber mit Klimawandel und mit solchen Katastrophen, die wir dieses Sommer erlebt hatten, ist es dann viel mehr, um zu erzählen und erklären, ja, wir müssen echt so 2-3 Schritte zurückgehen und versuchen, denn ja, in solchen Umständen kommt es irgendwie normal, dass man noch mehr Mechanisierung braucht, noch mehr Chemie, noch mehr von Technologie. Und das ist jetzt so ein sehr, sehr schwieriger Weg und eine quasi radikale Entscheidung, die wir treffen müssen. Ist aber ja riskant auch für sehr viele größere Landwirte.
Natascha Kramberger, erstmal vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Slowenien. Und das Buch Mauerpfeffer hat Lisa Linde aus dem Slowenischen übersetzt. Es ist beim Verbrecher Verlag erschienen, hat 126 Seiten und kostet 16 Euro. Möglichst nah dran an den Themen unserer Zeit, das sind gute Kriminalromane meistens sowieso. Aber Zoe Beck ist so eine Autorin, die ausgehend von der Gegenwart gern schaut, wie die nähere Zukunft wohl wird. In ihrem letzten Thriller Paradise City, da hatte sie sich fast punktgenau zur Corona-Pandemie der Frage gewidmet, welche Auswirkungen eine restriktive Gesundheitspolitik im Zusammenspiel mit Überwachungs- und Kontrolltechnologien haben kann. Jetzt ist ihr neuer Thriller Memoria erschienen und gleich auf Platz 5 in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen. Und mein Kollege Kolja Mensing ist Mitglied der Jury. Er verrät uns, in was für eine Welt Zoe Beck uns diesmal mitnimmt.
Neue Krimis.
Naja, das ist wieder so ein ungemütliches Near-Future-Szenario, wie man das von Zoe Beck kennt. In Deutschland haben sich die Auswirkungen des Klimawandels massiv zugespitzt und der Zug, mit dem Harriet von Frankfurt nach Gießen unterwegs ist, ist gerade erst gestoppt worden, weil wieder mal in der Nähe der Gleise der Wald brennt. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Harriet rettet kurz entschlossen eine ältere Frau aus einem Haus, das von den Flammen bedroht wird, und fährt sie, ohne groß nachzudenken, in dem Auto, das vor der Tür steht, ins nächste Krankenhaus. Und erst als das Adrenalin nachlässt, merkt Harriet, irgendwas stimmt hier nicht. Woher kannte die Frau ihren Namen? Und warum kann sie selbst plötzlich Auto fahren, obwohl sie doch nie einen Führerschein gemacht hat? Zoe Beck ist wirklich eine wahnsinnig gute Handwerkerin. In Memoria reichen ihr jetzt so 2-3 Seiten rund um diese Gleisstörung, um ein wirklich unbehagliches Grundrauschen in Gang zu setzen. Während so Zugausfälle wegen Waldbränden längst zur Routine geworden sind, gerät Harriets Leben plötzlich unter Beschuss, weil sie mit biografischen Bruchstücken konfrontiert wird, an die sie keine Erinnerung hat. Fragen kann sie niemanden, ihr Vater hat Alzheimer, ihre Mutter ist schon lange tot. Also verabschiedet Harriet sich von ihrem Security-Job in Frankfurt und fährt in ihre Heimatstadt München, wo ihr Leben immer mehr Risse bekommt. Warum musste sie damals kurz vor dem Abitur eine vielversprechende Laufbahn als Pianistin aufgeben? War der Tod ihrer Mutter wirklich ein Unfall? Und was sind das eigentlich für Methoden, mit denen ihr Vater in dieser hochmodernen Klinik für Demenzkranke behandelt wird? Memoria hat richtig Hitchcock-Format. Suspense, raffiniert gebaut, schnell erzählt und punktgenau auf die unbehagliche Frage hingeschrieben, wem in einer nicht mehr ganz so fernen Zukunft eigentlich unsere Erinnerungen gehören werden. Was Zoe Beck hier macht, ist, sie dreht einfach nur den aktuellen Stand der Forschung auf dem Gebiet der Neurotechnik ein kleines bisschen weiter und deutet mit Harriets Geschichte an, wie eine Welt aussehen könnte, in der Waldbrände tatsächlich das kleinste Problem sind. Und ich fürchte, das ist Zoe Becks großes Talent, ein krass realistisches Zukunftsszenario in einen richtig guten Thriller zu verpacken.
Zoe Becks neuer Thriller heißt Memoria, ist beim Surkamp Verlag erschienen und kostet 16,95 Euro und im November gleich auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste eingestiegen. Vorgestellt hat das Buch Kolja Mensing. Und Sie finden die gesamte Liste auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu den Krimis haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine große Familiensaga über 4 Generationen hinweg, in der die Frauen auf der Suche nach dem Glück sind und die Männer mehr durch Abwesenheit glänzen, wenn sie nicht auch noch zu Wurst verarbeitet werden. Diese Beschreibung, die ich da gefunden habe, das klingt ganz schön wild, was die polnische Schriftstellerin Joanna Bator in ihrem Roman Bitternis erzählt. Jörg Plath weiß, ob diese Beschreibung überhaupt zutrifft, denn er hat schon das ganze dicke Buch gelesen. 4 Frauen, 4 Generationen, was sind das denn für Figuren?
Oh, das sind sehr amüsante Figuren. Das sind eine Deutsche und 3 Polinnen, weil der Roman Bitternis in Niederschlesien spielt. Das gehörte ja vor dem Zweiten Weltkrieg und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zu Deutschland, zum Deutschen Reich, und danach wurde es polnisch. Also die erste Frau ist eine Polin, dann folgen drei Polinnen, die alle miteinander verwandt sind. Das sind Urgroßmutter bis hin zur Urenkelin.
Und was ist mit den Männern? Warum glänzen die durch Abwesenheit?
Hat's jetzt mir springen richtig sie aber die Sprache rein. Verschlagen. Naja, Sie haben ja eben schon diese Verwurstung erwähnt. Das ist natürlich etwas, was ziemlich reißerisch klingt. Eigentlich ist Joanna Bator die Frau, die als gerissene und gewitzte Erzählerin dieses Männerverwursten sehr, sehr tief hängt. Sie verschleppt sogar die Aufklärung dieses Verwurstens von zwei Männern über hunderte von Seiten. Also es ist kein Splatter-Roman, durchaus nicht. Es ist auch kein blutiger Rachefeldzug eines unterdrückten Geschlechts gegen das andere. Das sind vier Frauen, die keine Ungeheuer sind, sondern sie suchen ihr Glück in einer patriarchalen Gesellschaft. Und in der meinen es die Männer nicht gut mit ihnen. Sie sind auch selbst beschädigt, die Frauen. Durchaus schräge Existenzen, von denen Bator mit Sympathie erzählt, aber nicht kritiklos. Es ist sowas wie so ein gewitzter Feminismus in diesem Buch. Jetzt bin ich den Männern ausgewichen. Ne?
Der Frage ein bisschen. Aber kommen wir doch nochmal auf die Geschichte. Was erleben denn diese Frauen oder was für eine Geschichte wird in diesen 800 Seiten da erzählt?
Das wird eigentlich erzählt, wie diese Frauen zugerichtet werden und wie sie sich dagegen wehren, muss man sagen. Bertha ist ja die erste, Bertha Koch, die Deutsche. Die wird von ihrem Vater, der ist Schlachter und Hitler-Anhänger, zur Köchin und zur Wurstproduzentin ausgebildet, indem er ihren Körper an just jenen Stellen betastet, die den verwertbaren Stellen beim Schwein entsprechen. Also Bertha muss dann dazu Verarbeitung und Endprodukt nennen, also Sülze, Gulasch oder Wurst. Und leider fehlt ja der Tochter der Ringelschwanz, aber der Vater ist trotzdem stets hochzufrieden. Und als dann Bertha kennenlernt, was sie nicht hat, mit Hilfe eines attraktiven fahrenden Händlers, der ja auch gleich eine Tochter zeugt, da ändert sich ihr Verhältnis zum eigenen Körper und auch zum Vater, denn haut dieser Händler ab, obwohl er diese Tochter gezeugt hat, die in ihrem Bauch ist. Und Bertha ist enttäuscht und rächt sich an ihrem Vater, der daran ja an dem Abfahren des Händlers nicht ganz unschuldig ist, indem sie ihr Wissen an ihrem Vater anwendet. Und dann findet ein Wolfshund hinterher seinen Kopf, aber ohne Ohren und natürlich auch ohne Rumpf. Und dann gibt es drei weitere Töchter, die in dieser Abfolge dann jeweils aufwachsen unter sehr verschiedenen Bedingungen. Die Tochter von Bertha etwa, Barbara, die wächst bei zwei Überlebenden von nationalsozialistischen Massakern auf. Also traumatisiert, ziemlich liebloses, farbloses Dasein voller Traumata. Sie hat auch eine Tochter, Violetta, das ist die dritte. Die läuft dann Jahre später vor sich selbst und auch vor ihrer Mutter davon und letztlich auch vor ihrer Tochter, die sie dann wiederum hat, weil sie auf der Suche ist nach einer Traumwelt aus Schlagern und Liebesromanen. Und Violettas Tochter Kalina ist dann die Urenkelin, das ist die Erzählerin auch. Sie ist aber zugleich eben als Urenkelin von Bertha Koch, von dieser Schlachterin und Köchin, auch Teil dieser knapp 100-jährigen Geschichte, weshalb sie dann manchmal innerhalb eines Satzes vom Ich zum Sie wechselt. Sehr hübsch.
Mhm. Aber das klingt nach wahnsinnig viel Stoff. Also wie kriegt die das in den Griff auf diesen, ja, ich habe es schon mal gesagt, beachtlichen 800 Seiten, aber trotzdem muss man ja irgendeine Form dafür finden.
Ja, es sind ganz wenige Orte in Niederschlesien vor allen Dingen, also südwestlich von Breslau. Es gibt sehr viele Beziehungen zu Bekannten und Nachbarn. Es ist eine sehr atmosphärische, große Dichte darin, muss man sagen. Und manchmal vergeht einem Hören und Sehen, weil da nicht nur Hunde und Wölfe sich miteinander paaren, sondern auch die Autorin dann alles miteinander mischt. Also literarische Gattungen, Verfahren und Topoi aller Art. Das ist so ein Wimmelbild, muss man sagen. Das sind sehr viele Frauen, die ihr Glück suchen. Nicht nur diese vier, die im Mittelpunkt stehen und die miteinander verwandt sind, sondern auch noch weitere Frauen. Und ein Wimmelbild hat natürlich keinen großen Spannungsbogen, aber es hat viele kleine, weil diese Frauen kämpfen gegen diese Zumutungen. Das ist leichthändig lesbar.
Klingt aber für mich jetzt eher nach so einem sehr anspruchsvollen Lesevergnügen, was einen auch auf positive Art herausfordert.
Nee, durchaus nicht. Das ist wirklich sehr, sehr, also man muss so sagen, prall. Die Erzählerin ist immer nah dran an diesen Figuren, die sie ja zum Teil rekonstruiert, weil es keine familiäre Überlieferung der Geschichten gibt. Das ist voller Überlebenswitz, also nicht nur Lebenswitz, sondern Überlebenswitz. Viel Leben, viel Sinnlichkeit, auch beim Verwursten. Und die Männer natürlich, die werden nicht nur verwurstet, die sind auch irgendwie immer flüchtig. Also entweder sind sie gewalttätig, dann werden sie verwurstet, oder sie sind immer nur ganz kurz da, oder sie lieben eben viele Frauen und nicht nur eine.
Also ein anspruchsvolles oder auch leichtes Lesevergnügen. Auf jeden Fall vergnüglich findet Jörg Plath den neuen Roman von Joanna Bator, Bitternis, aus dem polnischen Übersetzer das Buch Lisa Palmes. Erschienen ist es im Surkamp Verlag. Es hat 830 Seiten und kostet 34 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Mala von Nioland. Das Letzte, was ich gelesen habe, war Hood Feminism von der Autorin Mickey Kendall. Und es geht um schwarzen Feminismus. Und der Untertitel des Buches auch, was weiße Feministinnen häufig vergessen. Und das fand ich schon sehr spannend, dass sie in ihrem Buch viele persönliche Erlebnisse, sie ist in Chicago aufgewachsen, im Süden von Chicago, die sie sehr geprägt hat, auch die Kindheit dort. Ich glaube, das Einprägsamste war das Thema Gewalt und Waffengewalt in den USA. Das ist zwar vielleicht in Deutschland jetzt nicht so das brisanteste Thema, aber zu überlegen, was auch in Deutschland vor allem Minderheiten betrifft im Feminismus, die halt der weiße Feminismus noch nicht so mitgedacht hat, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das Buch war eine super Anregung, sich damit noch mal mehr zu befassen.
In Berlin liest Maler von Joland Hood Feminism, Notes from the Woman That a Movement Forgot von Mickey Kendall. 2020 ist dieses Buch bei Viking Press erschienen. In der menschenleeren Landschaft Islands, da kann man sich auch ganz schön verloren und verlassen fühlen. Aber es sind gar nicht solche romantisch verlassenen Orte, die die schottische Autorin Cal Flynn besucht und beschrieben hat. Sie war zum Beispiel in der UN-Pufferzone in Zypern unterwegs, auf einem Abraumberg aus der Ölindustrie und in der immer noch verstrahlten Gegend um Tschernobyl und hat darüber ein literarisches Essay geschrieben. Tobias Wenzel hat es gelesen und die Autorin überzeugt, mit ihm auch noch einen weiteren verlassenen Ort aufzusuchen.
How do you feel to climb over the?
Yeah, happy?
Geht das für Sie in Ordnung, wenn wir über den Zaun klettern?
Cal Flynn wartet erst gar nicht die Antwort ab. Diesen menschenleeren Ort im Nordosten Schottlands, unweit des Dorfes Cromarty, ein ehemaliges Militärgelände aus dem Zweiten Weltkrieg, will die Autorin des literarischen Essays Verlassene Orte so sehr kennenlernen, dass sie den Zaun schon überwunden hat. Ungeachtet des Schilds, das vor Verletzungsgefahr warnt. Es weht ein böiger Wind. Wir bahnen uns den Weg durch Sträucher und hohe Farnpflanzen und sehen in der Ferne die Nordsee. Flynn hat ein bunkerartiges Gebäude im Hang betreten und bewegt sich vorsichtig über verbogene Drähte auf dem Betonboden. Kurz darauf deutet sie mit dem Finger in eine obere Ecke.
Some kind of nest.
Das hier ist wohl ein Nest.
I think it might be a house martin.
Vermutlich das einer Mehlschwalbe. Mehlschwalben bauen ihre Nester aus Lehm und dünnen Grashalmstückchen im Innern von Gebäuden.
Thin bits of grass build these structures inside buildings.
Auch auf ihren Reisen fürs Buch wurde Cal Flynn oft davon überrascht, dass die verlassenen Orte eben doch nicht so leblos waren, wie sie gedacht hatte.
When I was planning where to go, I'm looking for the worst places in the world.
Ich hatte geplant, die schlimmsten Orte der Welt zu besuchen, etwa einen Ort mit nuklearem Super-GAU oder eine Stadt, die von der Lava eines Vulkans erfasst wurde. Aber als ich diese vermeintlich düsteren Orte dann besichtigt habe, sind sie mir gerade nicht hoffnungslos vorgekommen, denn sie waren schon dabei, sich zu erholen. Sie wurden schon neu genutzt, sie waren schon überwachsen von Natur.
Because of the way they have been repurposed, they have been grown over.
In der Zone Rouge von Verdun, wo im Boden noch immer Millionen Tonnen nicht explodierter Munition aus dem Ersten Weltkrieg schlummern, fand Cal Flynn Pflanzen, die sich angepasst haben, indem sie giftige Metalle aus dem Boden ziehen.
Vermutlich handelt es sich um eine Form der Selbstverteidigung. Sie machen sich ungenießbar, um Pflanzenfresser abzuschrecken.
Flynn tappt in ihrem klugen wie sensiblen Buch allerdings nicht in die Falle, die menschengemachten Umweltkatastrophen romantisch zu verklären, nach dem Motto, die Natur heilt sich schon selbst, der Mensch kann sich zurücklehnen. Aber aus der überraschenden Anwesenheit von Flora und Fauna an verlassenen Orten und, selbst in Tschernobyl, von Menschen, hat Flynn den Glauben an die Möglichkeit der Veränderung gezogen.
It's not a blind faith, it is a measured or a nervous faith.
Das ist kein blinder Glaube, sondern ein maßvoller, nervöser Glaube, dass alles gut werden könnte. Mich motiviert dieser Glaube, dabei mitzuhelfen, dass es tatsächlich so kommt.
For me is a source of motivation to try and help it be so.
Verlassene Orte ist ein Buch, das demütig macht, weil es das zerstörerische Handeln des Menschen vor Augen führt und zugleich die Rückkehr des Lebens feiert. An der schottischen Küste bleibt Flynn vor einem Lattenzaun mit Stacheldraht stehen. Sie zögert, denn in einem Verschlag hinter dem Zaun lauert ein Wildschwein. Und Wildschweine, hat sie im Internet gelesen, werden hier als Wachhunde gehalten.
Ich bin jetzt kein besonders mutiger Mensch. Ich begebe mich aber an dunkle, unbekannte Orte. Und das Unbekannte jagt einem die meiste Angst überhaupt ein. Denn man weiß ja nicht, was einem hinter der nächsten Ecke erwartet. Da fragt man sich, gehe ich jetzt durch diese Tür? Und manchmal ist die Antwort ja und manchmal nein. Das ist ein Spiel mit der eigenen Psyche.
Und wie ist Ihre Antwort jetzt?
I don't really want to climb in with a wild boar.
Ich möchte nicht wirklich zu einem Wildschwein rüberklettern. Wie sieht es mit Ihnen aus?
How do you feel about that?
Flynn schreibt einfühlsam, aber auch tabulos. So erwähnt sie etwa die Idee des britischen Wissenschaftlers und Umweltschützers James Lovelock, tropische Regenwälder vor dem Menschen zu schützen, indem man dort kleine Mengen nuklearen Abfalls deponiert. Hinzu kommt Flynns faszinierende Sprache, die es vermag, Sachliches und Wissenschaftliches in Poesie münden zu lassen. So auch in dem Kapitel über das Gelände einer ehemaligen Kolchose in Estland, dass sich die Natur zurückerobert.
Vor kurzem bin ich auf ein Konzept gestoßen. Der Geist einer herbivoren Vergangenheit. Spuren von Verbiss zeugen von der Anwesenheit der Tiere, wenn diese längst verschwunden sind. Dungreiche Böden, nicht gegessene Pflanzen, die mit der Zeit die Vorherrschaft übernehmen. Das Erbe dessen, was davor war. Das ist, so heißt es, eine Form von ökologischem Gedächtnis. Wir gehen zum Auto zurück und auf dem Weg spüre ich diese Geister durch den Kuhstall streifen. Warmer Atem wabert in Schwaden über heißen Flanken. Und als die Landschaft wieder am Autofenster vorbeizieht, erkenne ich auch die Geister alter Weiden und die Wälder der Zukunft. Sie wandern über die Auen bis zum Meer.
Hier in Schottland betritt Cal Flynn schließlich ein Gebäude mit Graffiti an den Wänden. Es bietet einen spektakulären Ausblick auf die Nordsee durch eine lange horizontale Öffnung.
Jetzt sieht man, warum es ein Aussichtsposten ist. Toll. Die Bäume dort gab es damals nicht. So hatten die Militärs eine freie Sicht von 180 oder mehr Grad.
Man spürt, auch nach der Veröffentlichung ihres Buchs ist Cal Flynn die leidenschaftliche Neugier auf verlassene Orte geblieben.
Tobias Wenzel war mit Cal Flynn an so einem verlassenen Ort und ihr Buch heißt auch so, Untertitel Enden und Anfänge in einer menschenleeren Welt. Aus dem englischen Übersetzer das Buch Milena Adam. Es ist Band Nummer 100 der Reihe Naturkunden, die Judith Schalansky herausgibt bei Matthes und Seitz. Und das Buch hat 344 Seiten und kostet 34 Euro. Nüchtern und allein, so heißen die Erfolgsbücher von Daniel Schreiber. Literarische Essays, in denen der Autor von einer persönlichen Erfahrung ausgeht, um ein bestimmtes gesellschaftlich relevantes Thema zu erkunden. Auch in seinem neuen Buch Zeit der Verluste schlägt er einen Bogen von der persönlichen Trauererfahrung nach dem Tod des Vaters hin zu Verlusten, die uns alle betreffen. Im Gespräch mit der Schriftstellerin Sabine Gruber geht es heute in der Literatur um Trauer und die literarische Verarbeitung von Trauererfahrungen. Und hier spricht Daniel Schreiber mit unserer Redakteurin Dorothea Westphal über Verlusterfahrungen, die ihn und viele von uns beschäftigen.
Also ich denke, das sind Verluste von Gewissheiten, von Sicherheiten, die wir lange für gegeben hingenommen haben. Der Verlust einer lange greifbaren Stabilität und vielleicht auch der Verlust einer Sorglosigkeit und einer Vision einer lebbaren Zukunft. Ich denke, die meisten von uns wissen, was ich meine, und oder zumindest habe ich das Gefühl, dass dieses Gefühl von sehr, sehr vielen Menschen geteilt wird, mit denen ich darüber spreche.
Also durch die Pandemie.
Durch die Kriege, den Klimawandel,
den Krieg im Nahen Osten.
Genau, und es scheint alle zwei Wochen scheint eine große, fundamentale Krise hinzuzukommen. Und ich glaube, dass wir wirklich uns mit diesen Gefühlen auseinandersetzen müssen. Und was ich merke, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden darüber spreche und mit anderen Menschen, ist eine große Trauerverweigerung. Und interessanterweise, was für mich faszinierend war beim Schreiben, war, dass ich natürlich auch mich verweigern wollte und dass es ein sehr natürlicher Prozess ist, das einfach zu verdrängen, das abzuwehren, das sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen. Aber durch den Tod meines Vaters und die Trauer um ihn, die mich sehr mitgenommen hat, gab es irgendwie diese Öffnung, wo ich plötzlich auch über diese anderen Dinge nachgedacht habe, und zwar automatisch. Und erst fand ich das sehr betrüblich und dann war ich sehr froh darüber, dass ich das konnte, dass ich dazu so psychisch imstande war.
Der Autor Daniel Schreiber spricht über Trauer und Verlust mit der Schriftstellerin Sabine Gruber heute Abend in der Literatur ab 19:30 Uhr hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur.